Ich habe heute etwas mitgebracht. Könnt ihr es erkennen? Also ihr da hinten vor allem. Könnt ihr es sehen? Nee? Hey, aber das ist was total Tolles hier. Also hier steckt in dem, was ich in der Hand habe, enormes Potenzial. Also guckt vielleicht noch mal ein bisschen genauer. Ah, jemand hat es erkannt, genau. Auch wenn das ganz hinten vielleicht schwierig war. Ich habe noch was dabei. Das hier, das kann man vielleicht auch in den letzten Reihen etwas besser erkennen. Eine Zucchini. Sie ist die Frucht aus dem, was ich zuerst hochgehalten habe. Das erste war also ein Samen. Klein und unscheinbar kommt er daher. Aber in diesem Samen liegt enormes Potenzial, wie wir hier sehen können. Irgendjemand hatte diesen Samen oder solch einen Samen einmal ausgesät, gepflegt, begossen, behütet und in eine gute Atmosphäre gestellt, die Wachstum ermöglicht. Wachstum kann dieser Hobbygärtner selbst nicht machen, das schenkt ein anderer. Und in der Tat, es wuchs und irgendwann brachte diese Pflanze, die daraus wuchs, Frucht. Im übertragenen Sinne können wir davon in der biblischen Geschichte lesen, die wir heute Nachmittag hören werden. Lasst euch mal überraschen. Tabea, du warst 3 Jahre in der Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde aktiv. Von Sonntagsschule bis Pfadfinder, von Jungschar bis Jugend, vor und hinter den Kulissen, für die junge Generation. Und von genau dieser Generation, für die du unterwegs warst, handelt auch der heutige Predigttext aus Daniel 1, wo es im übertragenen Sinne um das Samensäen gehen wird. Das wird sich aber erst später auflösen. Ich lade euch ein, in diesen Bibeltext mit mir gemeinsam zu entdecken. Zu Beginn erfahren wir dort, in welcher Zeit wir uns befinden, nämlich knapp 600 Jahre vor Christus, als das babylonische Reich voller Kraft die Welt einnahm. Wir lesen dort, im 3. Regierungsjahr des Königs Jojakim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar vor Jerusalem und bedrängte die Stadt. Der Herr gab König Jojakim in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie ins Land Shinar und ließ sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Seinem obersten Hofbeamten Aspenas befahl er, einige junge Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten. Und dann sollen sie in der Sprache und Literatur der Chaldäer unterwiesen werden. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Aspenas gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. Soweit erstmal. Was wir hier schön zusammengefasst und in höchst sachlichen Worten lesen, das ist eine der größten Katastrophen für das Volk Israel. Die Babylonier nehmen die Hauptstadt Jerusalem ein. Sie entweihen und zerstören den Tempel und beginnen Teile des Volkes ins Exil zu verschleppen. Unter den Verschleppten sind diese 4 Jungs hier, Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Von Plato wissen wir, dass die Ausbildung persischer Jugendlicher im 14. Lebensjahr begann. Vermutlich waren Daniel und seine Freunde also Teenager, Teens, die aus ihrem Land gerissen werden, aus ihrer Familie, aus ihrer Kultur, aus ihrer Sprache heraus. Sie sind unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge, könnte man sagen. Nur, dass sie eben nicht geflohen, sondern verschleppt wurden. Ein echt verkorkster Start ins Leben, oder? Da kann überhaupt nichts mehr draus werden. Obwohl, zumindest das Essen hört sich gut an. Von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt, da kann man ja nicht meckern. Na, lesen wir mal weiter. Ab Vers 8. Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aschpenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Und Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Allerdings sagt er zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, weil er selbst bestimmt hat, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Dann wandte sich Daniel an den Aufseher, den Aschpenas über ihn, Hanania, Mischael und Asaja eingesetzt hatte. Versuch es doch einmal 10 Tage lang mit uns. Gib uns nur Gemüse und Wasser und vergleiche dann unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung nach dem, was du dabei feststellst. Der Aufseher war einverstanden und machte den 10-tägigen Versuch mit ihnen. Nach Ablauf der Frist sahen die jungen Leute sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Und von da an gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für jede Schrift. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus und Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Soweit für den Moment der Bibeltext. Also, ein leckeres Buffet steht vor diesen 4 Leuten und den anderen Jungs, die dort sind. Der Duft steigt ihnen in die Nase, aber Daniel sagt: Möchte ich nicht. Warum eigentlich? Mensch, Daniel, gönn dir doch mal was nach all den Strapazen. Aber Daniel hat einen Grund. Wenn es hier sozusagen sinngemäß heißt, Wein, Schwein und Pferd, alles, was das Herz begehrt, dann sagt Daniel ja nicht, das schmeckt mir nicht, sondern er sagt, ich möchte mich vor Gott nicht unrein machen. Das ist also die Perspektive, die er im Blick hat. Er sagt, das, was hier steht, passt nicht zu meiner Beziehung mit Gott. Sich unrein machen. Im Alten Testament waren für das Volk Israel gewisse Speisevorschriften vorgeschrieben, durch die sie sich von den übrigen Völkern unterschieden. Es waren Ordnungen, die Gott für das Volk Israel damals erlassen hatte und mit denen sie ihre Beziehung zu ihm ausdrücken konnten. Dazu zählten Fleischarten und auch Zubereitungsarten. Also Schweinefleisch und Pferdefleisch zum Beispiel waren für Israeliten tabu. Und von der Zubereitung her musste Fleisch immer koscher sein, also vollkommen ausgeblutet. Wenn da jetzt also eine Pferdesalami neben einer Blutwurst auf dem Buffet lag, dann war das für Daniel eben ein No-Go. Außerdem konnte es sein, dass das Fleisch und der Wein damals zunächst den babylonischen Gottheiten gewidmet wurden. Woran es also im Detail lag, wissen wir nicht genau. Aber eins ist klar. Daniel weiß, dass er hier vor diesem leckeren Buffet eine wichtige Entscheidung zu treffen hat. Entweder er geht den leichten Weg und macht einen faulen Kompromiss und stellt die Beziehung zu Gott mal hinten an, oder aber er stellt seine Beziehung zu Gott ins Zentrum und über alles andere. Jesus first sozusagen, Jesus zuerst. Wir lesen, das lasen wir in Vers 8, Daniel war fest entschlossen. Wörtlich heißt das im Hebräischen hier, er setzte es auf sein Herz. Das ist also ein ganz fester innerer Entschluss, den er traf, nämlich der Entschluss, Gott an die erste Stelle in seinem Leben zu geben. Daniel weiß, deine Nähe, Gott, sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Die Nähe zu dir ist noch wichtiger, noch grundlegender als die Leckereien dort auf dem Tisch. Also sagt er, Jesus first, und mit ihm seine Freunde. Boah, das finde ich echt mutig. Denn hey, überleg mal, Daniel ist verschleppt worden. Er ist in einem völlig fremden Land, er ist absolut entwurzelt, er hat eigentlich nichts zu sagen und ist erst 14 Jahre alt. Aber er sagt, Gott ist die Nummer eins in meinem Leben und es bleibt auch so. Das ist krass. In Vers 8 lesen wir also, wie Daniel sich zu Gott stellt, wie Daniel sich auf die Seite Gottes stellt. Und in Vers 9 lesen wir, wie Gott sich zu Daniel stellt. Der Aufseher hat Verständnis, ist ihm wohlgesonnen. Klar, er sagt erstmal, du, ich würde dir gern helfen, Daniel, kann ich aber nicht, denn dann geht's mir an den Kragen. Aber Daniel argumentiert respektvoll und klug. Hier kommt sozusagen die Zucchini zum ersten Mal ins Spiel. Er sagt, hey, machen wir doch einfach mal eine Testreihe. Und der Aufseher ist bereit. Und es gelingt. Gott stellt sich zu ihm und segnet seine Treue. Gott ist und bleibt ihm treu. So lesen wir weiter. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen. Und der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor. Und der König redete mit ihnen. Dabei stellte sich heraus, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen. Und immer, wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat suchte, fand er sie seinen Magiern und Geisterbeschwörern zehnfach überlegen. Daniel blieb bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyros in königlichen Diensten. Soweit der Text. Und was Daniel und seine Freunde dann in Babylon erleben und bewirken, auch das ist absolut krass. Die nächsten Kapitel im Danielbuch berichten davon. In Daniel 2 zum Beispiel erfahren wir, wie Nebukadnezar, der König, einen Traum hatte, wie er unbedingt wissen will, was der bedeutet. Und wie der König eine absolut irrationale Forderung stellt und damit droht, alle Berater des Landes umzubringen. Gott aber gebraucht Daniel, um diesen Traum zu deuten und damit alle Berater zu retten. Und damit nicht genug. Nebukadnezar, der König, erkennt, es ist wahr. Euer Gott, Daniel, ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Oder Daniel 3, wo die drei Freunde von Daniel in den Feuerofen geworfen werden, genau deshalb, weil sie Gott ins Zentrum stellen, anstatt den König anzubeten. Und sie werden wunderbar bewahrt von Gott. Und wieder führt es dazu, dass Nebukadnezar, der König, Gott preist. Da rief Nebukadnezar aus, gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren oder anbeten müssen. Und darum ergeht folgendes Edikt an alle Völker, Nationen und Sprachen. Jeder, der etwas Verächtliches über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und der selbst wird in Stücke gehauen werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solch eine Weise retten kann. Das sind Wahnsinnserlebnisse. treten wir mal einen Schritt zurück und schauen mit etwas Abstand auf das, was hier geschehen ist. Also hier sind Teenager, die aus ihrer Familie und ihrer Kultur herausgerissen wurden und die in der Fremde vor wirklich lebensbedrohliche Entscheidungen gestellt werden. Doch diese vier Teens, die dort in Babylon zu Männern heranwachsen, sagen, Jesus ist meine Nummer eins. Sie stellen Gott ins Zentrum und machen ihn zum Fundament ihres Lebens. Sie sagen, nichts und niemand kommt hier dazwischen. Ich lebe zu seiner Ehre, sogar wenn es bedeutet, dass es mein Leben kosten könnte. Und diese Treue dieser vier jungen Leute wird zu einem Segen für ihr Umfeld. Sie retten dadurch ganz konkret Menschen. Und es führt dazu, dass sogar der größte König der damaligen Welt Gott erkennt und als den preist, der noch über ihm steht. Das ist sehr erstaunlich. Meine Frage heute Nachmittag ist, wie bitteschön war das möglich? Was haben diese jungen Leute in Kindertagen in Israel erlebt und gehört, das dermaßen ihr Herz erfüllt hat, dass sie ihre Beziehung zu Gott, auch nachdem sie verschleppt worden waren und echt Schweres durchgemacht haben, weiter ins Zentrum ihres Lebens stellten und dass sie damit zum Segensspender für ein ganzes Königreich werden? Wie kam das? Wir lesen leider nichts davon. Aber die Antwort liegt auf der Hand. Dieser Daniel und seine drei Freunde hatten vor ihrem 14. Lebensjahr Menschen erlebt, die Folgendes gemacht haben. Samen gesät. Hier waren Menschen, die Samen ausgestreut haben. Auch bei ihnen. Kleine Körner bloß, aber mit großer Wirkung, mit großem Potenzial. Hier müssen Menschen gewesen sein, die Glauben vorgelebt haben, die diesen Kindern vorgelebt haben, was Vertrauen auf Gott und Treue zu ihm bedeutet, was es bedeutet, auch dann an Gott festzuhalten, wenn es mal schwierig wird. So wie du, Tabea, die du zum Beispiel im Teenkreis von deinen Herausforderungen im Teenageralter erzählt hast und von deinem Glauben, wo du genau das, deine Erfahrung an sie weitergegeben hast. Das sind die Körner, die gesät wurden. Daniel und seine Freunde müssen Menschen erlebt haben, die von Gott erzählt haben, von der Treue Gottes, von seiner Kraft, von seinen Wundern. Zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten. Da waren die Israeliten doch auch im fremden Land, auch in Gefangenschaft, so ähnlich wie Daniel jetzt. Und Gott hatte sich damals Mose und dem Volk Israel vorgestellt, seinen eigenen Namen genannt. Jahwe. Ich bin der Ich Bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der Ich Bin da. Von dieser Geschichte her wusste Daniel, unser Gott Jahwe ist der Ich Bin da. Wenn das damals in Israel galt, dann gilt es auch heute in Babylon und übrigens auch heute im Vogelsberg. Unser Gott hat sich nicht verändert. Ich bin da. Ich bin da für euch. Ich bin da für dich. Und das gilt für alle Zeiten, denn wir lesen in Hebräer 13, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott spricht also Daniel und seinen Freunden zu und auch uns heute. Ich bin da in all deinen Herausforderungen und Sorgen und Fragen heute. Ich werde da sein. Auch wenn vieles unsicher ist im Verlauf dieses Jahres und des nächsten. In deinem Leben, in deiner Familie, in unserer Gemeinde, in unserem Land, in unserer Welt, in meiner persönlichen Welt. Gott spricht uns zu, ich werde da sein, ganz sicher. Gott sagt, ich bin schon lange da. Vielleicht hast du es nicht bemerkt, aber ich bin schon lange, schon immer da, begleitend und helfend. Daniel, ich war bei dir auf dem Weg von Jerusalem bis nach Babylon. Jeden Schritt deines Weges war ich immer mit dabei. Und Daniel, ich bin für euch da. Für dich bei allen Schwierigkeiten. Lass dich von Schwerem und Unverständlichen in deinem Leben nicht abhalten, sondern ich lade dich ein, sagt Gott, lass dich von mir hindurchtragen. Ich bin da. Diese Selbstvorstellung Gottes war für Mose entscheidend, ist für Daniel entscheidend und ist für dich, Tabea, von großer Bedeutung, so hast du gesagt. Und du hast sie weitergegeben beim letzten Mitarbeitertreffen nochmal der Kinder- und Jugendarbeit. Du hast sie weitergegeben, damit auch die junge Generation heute davon geprägt werden kann. Genauso hat damals in Israel irgendjemand, dessen Namen wir nicht mehr kennen, Daniel und seinen Freunden im jungen Alter von diesem Gott erzählt, der sagt, ich bin da. Irgendjemand hat bei ihnen diesen Samen gesät, der bei Daniel und seinen Freunden gekeimt hat und der jetzt in Babylon aufgegangen ist. Daniel und seine Freunde hatten Menschen, die ihnen Wertschätzung weitergegeben haben. Menschen, die ihnen Wertschätzung vermittelt haben, die Wertschätzung und Liebe von Gott für sie. Und Menschen, die ihnen persönlich Wertschätzung und Liebe entgegengebracht haben. Davon gehe ich fest aus. Menschen, die ihnen vermittelt haben, hey, ihr jungen Leute, ihr zählt. Ich nehme mir Zeit für euch, ich höre euch zu. So wie du, Tabea, den jungen Leuten zugehört hast bei Autofahrten oder in der Zeltgruppe bei den Jungscher-Zeltlagern oder bei den Jungscher-Kindern, die sich vor oder nach oder in der Jungscher-Stunde an euch gewandt haben mit den Problemen, die sie beschäftigt haben in der Schule und in ihrem Leben. Da warst du, da wart ihr da, um ihnen ein offenes Ohr und Wertschätzung zu vermitteln. Zurück zu Daniel und Co. Hier waren also Menschen, die in diese jungen Leute investiert haben. Sie haben einen Samen gesät, der im Leben von Daniel und seinen Freunden aufging. Es waren Menschen da, die diesen zarten, aufgehenden Glaubenspflänzchen, die sie gehegt und gepflegt haben, die sie mit frischem Wasser regelmäßig begossen haben, sodass diese Pflanzen des Glaubens in diesen jungen Leuten Stück für Stück wachsen und Gestalt gewinnen konnten. Dann kamen die Babylonier, ein plötzliches Ende. Aber nicht für diese Pflanzen, denn sie wuchsen weiter, auch in der Ferne. Sie begannen zu blühen und dort Früchte zu entwickeln, die zum Segen wurden für so viele. In diesen jungen Leuten entfaltete sich Vertrauen und Liebe von Gott und zu Gott. Es entfaltete sich Treue und Selbstvertrauen und Mut. Und diese Samen sind heute dieselben wie damals. Und deshalb sagen wir dir, Tabea, vielen Dank für alles, was du ausgesät hast. Vielen Dank für alle Rahmen, die du gestaltet hast, für alle Netze, die du im Hintergrund geknüpft hast. Vieles haben wir als Gemeinde davon nicht wahrnehmen, nicht mitkriegen können. Aber es ist geschehen und du hast es getan, damit Samen ausgestreut werden konnte. Vielen Dank an dich, vielen Dank an alle Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit. Der Dank geht genauso an euch. Vielen Dank für eure Säarbeit. Und vielen Dank an alle Unterstützer, die durch ihre Spende die Stelle von Tabea in diesen 3 Jahren erst möglich gemacht haben. Ihr alle habt wie ein Team dazu beigetragen, dass Samen gesät wurden. Samen, die Potenzial haben, sich zu entfalten, heute, morgen oder in Jahrzehnten. Wisst ihr, es wurden Samen gefunden von Weizenkörnern in den Gräbern von Mumien aus dem alten Ägypten, den alten Pyramiden dort. Mehrere tausend Jahre alt waren diese Samen, diese Weizenkörner. Und als sie gepflanzt wurden, gingen sie auf. Nach mehreren tausend Jahren. Und ich möchte euch das als Ermutigung in Erinnerung rufen, was ihr gesät habt in junge Menschen. geht vielleicht zu einer viel späteren Zeit in ihrem Leben auf, hat aber dann noch dieselbe Kraft und entwickelt vielleicht dann in Jahrzehnten eine Wirkung des Segens. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Ein junger Mann hatte einen Traum. Er betrat einen Laden. Und hinter der Ladentheke sah er einen Engel stehen. Hastig fragte er den Engel: Was verkaufen Sie, mein Herr? Der Engel gab freundlich zur Antwort: Alles, was Sie wollen. Da fing der junge Mann sofort an zu bestellen. Dann hätte ich gerne eine saubere Umwelt, das Ende der Kriege in der Welt, bessere Bedingungen für die Randgruppen in der Gesellschaft, Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika und... Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte: Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Und das gilt auch für die Kinder- und Jugendarbeit. Wir können nur den Samen säen. Und was daraus wird, kann vieles sein, aber wir haben es nicht in der Hand. Es ist genau das, was ihr gemacht habt und tut in der Kinder- und Jugendarbeit. Und wenn wir gefragt werden in der Gemeinde, hey, was macht ihr eigentlich in der Kinder- und Jugendarbeit? Dann können wir sagen, naja, also wir machen Jungscha und Teamkreis und Jugend und Pfadfinder und manchmal Zeltlager und so weiter und noch mehr. Wir könnten die Frage, was macht ihr in der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch anders beantworten. Wir können sagen, wir säen Samen. Wir säen den Samen der Erlösung. Wenn er aufgeht, dann kann er Menschen von Schuld losmachen und befreien, die sie mit sich herumtragen. Dann können Menschen frei werden von Angst, die ihr Leben bestimmt, von Hoffnungslosigkeit. In der Kinder- und Jugendarbeit, da säen wir den Samen des Heils. Und wenn er aufgeht im Leben eines Menschen, dann können Dinge heil werden. Nämlich die Beziehung von Menschen zu Gott, die Beziehung von Menschen zueinander und die Beziehung von einem Menschen zu sich selbst. Wir säen den Samen des Friedens, des Shalom. Und wenn er aufgeht in Menschen, dann können Dinge wieder ganz werden. Dann kann Frieden reinkommen. Und dann können Dinge ganz werden. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zueinander. Dann kann Versöhnung geschehen. Und in dem Herzen eines Menschen, wo vielleicht manches kaputt gegangen ist, wo Verletzungen da sind. In der Kinder- und Jugendarbeit, was macht ihr dort? Wir säen Samen. Samen, der das Potenzial hat, Menschen in dieser Zeit zu beschenken, zu verändern und ihnen die Ewigkeit zu eröffnen. Samen säen, darum geht's. Und vielleicht werden wir im Himmel einmal erfahren, was aus diesen Samen geworden ist, die du, Tabea, und die ihr als Team in der Kinder- und Jugendarbeit in den letzten Jahren hier im Vogelsberg ausgesät habt. Und bis dahin, lasst uns als Gemeinde erwartungsvoll beten und Gott bitten, dass er aus diesen ausgestreuten Samen Frucht wachsen lässt. Amen. Zum Abschluss des Gottesdienstes möchte ich um Gottes Segen für uns alle bitten und ich lade euch ein, sofern möglich, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden. So segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.